5.828 Franken, 4.573 Franken, 3.684 Franken. Das sind keine Preise von hell ausgeleuchteten Mietwohnungen in Schweizer Städten. Nein, das sind Kita-Rechnungen. Nie in Europa kostet Kinderbetreuung so viel wie in der Schweiz. Fast ein Drittel des Einkommens geht für die Kita drauf. Jetzt will die Politik auf sanften Druck etwas verbessern. Diese Woche hat die Nationalrat eine neue Finanzierung der Kitas beschlossen. Neu soll es 100 Franken im Monat pro Kind und Betreuungstag geben. Längt das? Warum tut sich die Schweiz so schwer mit der Finanzierung von solchen Angeboten? Und was sagt das über unser Familienmodell aus? Das alles besprechen wir heute im Politbüro, im Politik-Podcast von Tamedia. Zu Gast sind Larissa Rhein in Bern, Jacqueline Bücher und Fabian Renz in Zürich und ich heiße Philipp Loser. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Bevor wir anfangen, zwei Bemerkungen, besser gesagt zwei Entschuldigungen. Zuerst möchte ich mich gerne bei unserem Kollegen Quentin Schlappach entschuldigen. Ich habe in der Moderation oben 1:1 aus seinem Text geklaut. Kann man mal machen, das war ein sehr guter Text. Und dann ganz herzliche Entschuldigung an alle unsere Hörerinnen und Hörer aus Graubünden. Oder wie es ChatGPT sagen würde, mi plia cordiala e gronda perdonanza. Wir haben in der letzten Folge Wallis als unseren liebsten Bergkanton bezeichnet. Und das, muss ich euch sagen, ist nicht überall gut angekommen. Fabian, warum hast du mich nicht gestoppt das letzte Mal?
Ja, wir stehen doch über dem.
Okay. Und damit zum aktuellen Thema. Die Woche hat der Nationalrat an seiner Sondersession über eine Kita-Finanzierung geredet. Könnt ihr mir ein bisschen Kontext geben? Was ist genau geredet worden?
Also es war eine von diesen gefühlt ewig dauernden Debatten in Bern, also von diesen Themen, die einfach sich ewig verzögert, weil zuerst Räte irgendwie keine Lust haben, um darüber zu reden und es rausschieben und sich dann nicht einig werden. Und es ist so, dass eigentlich der Bund seit 20 Jahren an die Kitas zahlt. Er nennt das Anschubfinanzierung. Der Anschub dauert schon recht lang an und ist auch immer wieder verlängert worden, weil es gewisse Kantone einfach nicht auf die Reihe bekommen haben, die Kitas zu fördern und es viel zu wenig Angebot gegeben hat. Und eben seitdem wird alle paar Jahre im Parlament neu entschieden, dass man wieder anschieben muss. Und jetzt ist es so, dass man sagt, jetzt will man das endlich in eine permanente Lösung, eine dauerhafte, nicht so ein ewiges Provisorium überführen. Und das macht man auch, weil die SP Kita-Initiative eingereicht hat zu dem Thema und jetzt das Parlament quasi einen Gegenvorschlag sucht, um verhindern, dass die angenommen werden könnte.
Und vielleicht muss man differenzieren, die Anschub- oder Anstossfinanzierung, die es bis jetzt gegeben hat, dort ist es darum gegangen, um neue Kita-Plätze zu schaffen. Das ist früher noch wirklich das grösste Problem gewesen, dass es viel, viel zu wenig von diesen Plätzen gegeben hat. Das ist inzwischen zumindest nicht mehr überall so. In der grossen Stadt gibt es zum Teil sogar ein Überangebot, nicht überall. Im Land sieht es nochmal ganz anders aus. Aber das Hauptproblem inzwischen sieht man eher dort, dass halt die Eltern unglaublich viel zahlen müssen, dass man die möchte entlasten und dass auch die Qualität in den Kitas zum Teil nicht so ist, wie man sie sich würde ich vorstellen, was die Ausbildung der Betreuerinnen betrifft und so weiter. Also das sind so ein bisschen die zwei Punkte, wo man jetzt bei dieser dauerhaften Lösung eher darüber redet, dass man dort möchte, ein bisschen Linderung schaffen. Und der Philipp hat es, glaube ich, schon gesagt in der Anmoderation, der Nationalrat hat sich jetzt für so eine sogenannte Betreuungszulage ausgesprochen, die so wie aussehen, dass die Eltern 100 Franken im Monat, glaube ich, bekämpfen, wenn sie ihre Kinder einen Tag pro Woche in die Kita schicken. Bei 5 Tagen in der Woche wären es dann 500 Franken im Monat. Und das soll so lange gezahlt werden, bis das Kind 8 ist.
Okay, und das ist auf Grundlage passiert, du hast gesagt, Larissa, von der Kita-Initiative, von der SP. Das ist eine Art Gegenvorschlag. Was will die Kita-Initiative? Ich meine, die will mehr als die 100 Franken.
Die Kita-Initiative hat im Kern zwei Forderungen. Erstens soll der Bund inskünftig 2/3 von der Kita-Finanzierung übernehmen, oder? Also heute ist das schwergewichtig bei Kantonen und Gemeinden angesiedelt. Neu soll es schwergewichtig beim Bund angesiedelt sein. Und Kita-Kosten sollen für die Eltern insgesamt 10% von ihrem Einkommen nicht übersteigen. Das ist das, was die Initiative im Kern fordert.
Und eben, die 100 Franken kommen bei weitem nicht getan, oder?
Nein, also wenn wir die Beträge gehört haben am Anfang, wo da gezahlt werden von Eltern, das summiert sich ja im Jahr dann teilweise bis auf irgendwie 50'000 Franken. Und ich will also die Leute sehen, wo das nur 10% von ihrem Einkommen ist, ehrlich gesagt. Also ja, es ist weit unter dieser Lösung. Es soll natürlich auch deutlich weniger kosten. Also der Bundesrat geht davon aus, dass schon im ersten Jahr die Kita-Initiative 2,3 Milliarden Franken kosten insgesamt. Und der Bund soll 2/3 zahlen von den Gesamtkosten, die man quasi will übernehmen. Und das, ja, sind einfach sehr hohe Beträge in Zeiten, wo man eigentlich sagt, man will sparen beim Bund. Darum ist das sicher nicht mehrheitsfähig. Es hat auch mal noch einen deutlich grosszügigeren Vorschlag gegeben im Nationalrat. Der hätte 700 Millionen Franken pro Jahr ausgeben, eben für Kita-Subventionen, und dessen aber im Ständerat abgeschmiert. Und darum sucht man jetzt quasi einen Kompromiss, weil der Ständerat, der will eigentlich, dass nur Arbeitgeber zahlen, dass man es also über Lohnprozent würde finanzieren, dass der Bund eigentlich nichts daran anzahlt. Jetzt versucht der Nationalrat, so eine Zwischenlösung zu finden.
Der Hintergrund, warum wir überhaupt über das reden, warum das Parlament so lange über das redet, schon, ist, dass einfach Kita wahnsinnig teuer ist in der Schweiz. Ohne jetzt zu indiskret zu sein, in dieser Runde ist nur Jacqueline, die jetzt noch ein Kind in der Kita hat. Wie viel zahlst du, Jacqueline? Wenn du, magst du das sagen?
Ja, wir sind ja unter uns, gell? Nein, ich kann das schon sagen, das variiert ja gar nicht mal so fest, irgendwie je nach Kita, sondern wir zahlen für 2 Betreuungstage pro Woche, zahlen wir im Monat etwas über 1'000 Franken, wo das Kind noch ein bisschen kleiner war, also ich glaube bis 1,5 oder so, ist das noch ein bisschen teurer, weil die noch ein bisschen mehr Betreuung brauchen. Jetzt sind es für die 2 Tage sind es etwa 1'500, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, und wenn man dann entsprechend mehr als 2 Betreuungstage hat in der Woche oder mehr Kinder hat als ich, dann kommt man dann halt auf die Beträge, wo man da am Anfang gehört hat. Vielleicht schnell zum von hier weggehen, um das ein bisschen auf eine andere Ebene lupfen. Das ist ja wirklich statistisch gesehen so, dass man in der Schweiz viel, viel mehr zahlt als eigentlich in fast allen anderen Ländern. Also ein Paar mit 2 Kindern und einem durchschnittlichen Einkommen gibt in der Schweiz 29% vom Lohn für einen Vollzeit-Kita-Platz aus. Eben, das ist wichtig zu betonen, das ist Vollzeit. Also das ist, wenn man 5 Tage in der Woche Kinder in Kita gibt, das ist wahrscheinlich in der Schweiz ist nicht das häufigste Modell. Also die meisten Leute mit Kindern in der Kita, die zahlen nicht 1/3 von ihrem Lohn für den Kita-Platz, aber gleich eben 1'000 Franken, 2'000, 3'000 pro Monat, das sind Summen, die man drauf kommt. Und dann kommt es natürlich ein bisschen darauf an, je nach Gemeinde oder Kanton, wo man wohnt, gibt es dort eher Subventionen oder nicht. Wie das geregelt ist, ab wann dass man da Anrecht hat auf Vergünstigungen, das hängt dann stark vom Wohnort ab.
Und um das jetzt einfach noch so in einen internationalen Kontext zu stellen, das sind effektiv sehr hohe Beträge. In unseren direkten Nachbarländern, Deutschland und Österreich, liegen die Kosten viel tiefer. Also man redet da so von 1-2% vom Einkommen, wo Eltern dort so im Durchschnitt ausgeben müssen für die externe Kinderbetreuung. Aber es ist natürlich klar, die Länder haben ein bisschen anderes System, wie es ihre Sozialleistungen finanziert. Also man gibt dort natürlich auch sehr viel mehr vom eigenen Einkommen in Form von Steuern und Abgaben ab an den Staat.
Es ist einfach, in diesen Ländern wird das wirklich als Teil vom Service Public verstanden. Das ist auch eine Forderung, wo die Kräfte erheben, die jetzt eben hinter der Kita-Initiative stehen, also allen voran die SP, die hätten das gern, dass Kita viel mehr als einfach Service Public angeschaut wird, wie das andere Infrastrukturen auch sind oder vielleicht wie das die Schulen auch sind. Das ist ja bei uns heute explizit nicht so. Das hat wahrscheinlich ganz verschiedene Gründe. Wir wissen, die Schweiz ist ein reiches Land. Das Hausfrauenmodell, das hat sich bei uns viel länger gehalten als an anderen Orten, auch weil es halt einfach auch möglich war, dass bei einem Ehepaar noch jemand arbeiten geht. Und das hat natürlich Nachwirkungen bis heute. Leute. Was ich nicht weiss, ist, wie sehr sich da die Qualitätsstandards genau unterscheiden zwischen den einzelnen Ländern. Ich könnte mir jetzt noch vorstellen, dass in der Schweiz, obwohl es auch dort ein Problem gibt, vielleicht kommen wir noch schnell drauf, aber dass man dort, wenn man dann ein Kind schon in die Kita schickt und so viel zahlt, dass dann der Betreuungsschlüssel ein bisschen anderer ist als in anderen Ländern, dass es vielleicht in gewissen Ländern, dass dort mehr Kinder auf eine Betreuungsperson kommen. Es gibt ja auch noch ganz viele Fragen, aber was macht man mit diesen Kindern, was kommen die zu essen über und so. Wahrscheinlich müssen wir das alles recht gut vergleichen, um dann den 1-zu-1-Vergleich zu haben. Sie gehen auch nicht überall gleich früh in die Kita, was dann wieder damit zu tun hat, dass bei uns ja bekanntlich es nicht so eine grosszügige Elternzeit gibt wie in anderen Ländern oder eigentlich gar keine, wenn man so will. Ich weiss, dass in Österreich zum Beispiel, dort ist, wenn ein Kind nach einem Jahr schon in die Kita geht, ist das dort früher. Bei uns ist das eigentlich sehr normal oder viele gehen schon mit 4, 5, 6, 7 Monaten. Das dürften alles Sachen sein, die sich unterscheiden zwischen den Ländern und die man wahrscheinlich genau müsste anschauen.
Ein weiterer Unterschied ist natürlich auch, dass die Schweiz ein föderalistisches Land ist und eigentlich sind die Kantone zuständig für Kitas. Und es gibt solche, die haben das relativ gut im Griff. Die sind auch jetzt nie auf Unterstützung angewiesen gewesen vom Bund in den letzten paar Jahren. Es sind, glaube ich, etwa 6 Kantone oder so. Aber es ist halt, die grosse Mehrheit hat es einfach nicht so im Griff. Und man muss einfach sagen, wenn die Kantone sich immer so darum reisen, um alles können bestimmen bei der Bildung und so, dann sollte es halt einfach auch finanzielle Verantwortung übernehmen eigentlich. Weil man zahlt ja auch den grossen Teil von der Steuern im Kanton. Also im Grunde genommen verstehe ich die Skepsis gegenüber ihrer Finanzierung auf Bundesebene eben schon. Aber das Problem ist einfach, es ist seit 20 Jahren so, dass Kantone teilweise es nicht schaffen. Und es wird sich auch nichts ändern. Die Frage ist, wie kann man zum Beispiel schweizweite Standards etablieren, wo sich alle daran halten müssen, zum Beispiel, wie es ja für die Schulen durchaus auch gibt. Da gibt es ja auch einen Lehrplan und Regeln, die schweizweit gelten.
Gesprochen wie eine Vertreterin aus einem sehr reichen Kanton.
Vielleicht einfach noch zur Ergänzung zu dem, was Larissa gesagt hat, oder es sind in der Tendenz die welschen Kantone und die städtischen Kantone, die da heute schon investieren in Kitas. Genf kann man vielleicht nennen, Watt, dann dein sehr reicher Kanton, Philipp, Basel-Stadt, wo heute schon relativ grosse Summen fliessen in die externe Kinderbetreuung. Und dann gibt es aber einen Haufen andere Kantone, die einfach nichts machen, respektive was die Gemeinde dann überlässt.
Und bei den Westschweizer Kantonen kann man auch noch sagen, dass die oft Arbeitgeber schon an den Kosten beteiligen für Kitas. Also das hat schweizweit etwa eine Handvoll von Kantonen hat ein solches Modell und sie sind eigentlich alle in der französischsprachigen oder der italienischsprachigen Schweiz.
Es ist gerade letzten Winter ein Bericht rausgekommen, der die Unterschiede beleuchtet zwischen den Kantonen. Dort drin kann man lesen, es sind 17 von den 26 Kantonen, die sich überhaupt an der Finanzierung von der frühkindlichen Kinderbetreuung beteiligen. Der Rest macht das nicht. Aber wie Fabian gesagt hat, die einen die überlassen das komplette Gemeinde. Dann gibt es noch solche, die nur für Kinder also Betreuungsangebote unterstützen, die schon in der Schule sind und darum nicht zu diesen 17 gehören. Da gibt es recht grosse Unterschiede. Und auch weil ihr vorher Qualitätsstandards angesprochen habt, dort gibt es Empfehlungen von der SODECA, also von der Sozialdirektorenkonferenz, wie viele Betreuerinnen dann sollen kommen auf eine Anzahl Kinder und auch noch andere Regeln. Aber auch das wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Auch wie viel Platz das es dann gibt für Kinder, wie viele Kita-Plätze zur Verfügung stehen, ist extrem unterschiedlich. Auch dort sind die Spitzenreiter Basel-Stadt, Zug, Genf. Am wenigsten gibt es bis jetzt in Glarus, Solothurn und Appenzell-Innerrhoden. Und Basel ist wirklich, weil das jetzt schon 2-3 Mal genannt wurde, Basel hat seit letztem Sommer ein extrem progressives Kita-Gesetz. Die investieren wirklich auch sehr viel Geld. Und,
auch wieder ein sehr reicher Kanton, wo ein anderer.
Absoluter Top-Kanton.
Top-Kanton. Dort zahlen sogar Leute, die sehr gut verdienen pro Monat, also nicht mehr als 1'600 Franken für eine Vollzeitbetreuung von ihrem Kind. Also das ist ganz anders als das, was wir jetzt vorher gehört haben. Und ab dem dritten Kind übernimmt der Kanton alle Kosten. Das hat, glaube ich, sogar dazu geführt, dass im nahen Basel Land, wie sagt man, Philipp, dass ich mich da nicht, dass im Nachbarkanton Basel-Land Kitas haben müssen zumachen, weil dort die Leute dann in die Stadt abgewandert sind, wo das so viel günstiger ist.
Du hast jetzt mehrmals schon die qualitativen Probleme bei gewissen Kitas angesprochen, Jacqueline. Das ist natürlich auch noch ein Punkt vor Kita-Initiativen, den ich vorher nicht erwähnt habe. Oder? Also, das eine ist der finanzielle Aspekt, eben mit der Finanzierung, die neu geregelt werden soll. Das andere ist, dass die Initiative auch verlangt, dass die Betreuungspersonen in den Kitas über die notwendige Ausbildung verfügen müssen und entsprechend entlohnt werden.
Das ist genau der Punkt, oder? Wahrscheinlich ein recht grosser Punkt davon, warum es bei uns so viel teurer ist, dass die Leute in der Kitas einfach auch bessere Löhne bekommen, oder? Zu Recht auch, muss man sagen.
Das spielt sicher eine Rolle, dass bei uns die Leute in der Tendenz mehr verdienen. Die Schweiz hat höhere Löhne, wobei man muss sagen, also in den Kitas sind die Löhne eben dann wieder im schweizerischen Vergleich nicht so gut. Es gibt sehr viele Personen, die nicht ausgebildet sind, die dort arbeiten. Im letzten Herbst haben die vier grossen Branchenorganisationen so von der Kinderbetreuungswelt haben Alarm geschlagen, haben einen offenen Brief geschrieben, haben gesagt, die Lage sei wirklich ernst und hat sich zu einer Krise ausgewachsen. Und sie haben dort auch auf eine Befragung verwiesen, was sie gemacht haben bei den Kitas. Und also dort heisst es, jede zweite Betreuungsperson in Schweizer Kindertagesstätten habe keine abgeschlossene pädagogische Ausbildung. In der durchschnittlichen Kita kündigen pro Jahr etwa ein Drittel vom ganzen Personal. Viele Betriebe haben unbesetzte Stellen, viele schreiben Verlust. Und das ist schon etwas, wo eben, das merkt man auch, wenn man ein Kind hat in der Kita. Also die Fluktuation ist hoch, die müssen sich immer wieder an neue Personen gewöhnen, auch wenn es eine gute Kita ist und man sonst mit der zufrieden wäre. Aber das ist etwas, wo man bei fast allen hört, wo man darüber redet. Und vielleicht, Philipp, wenn du sagst, die Löhne sind hoch, auch dort geht dein Kanton eben mit gutem Beispiel voran, wenn man so will. Mit dem neuen Kita-Gesetz, das ich vorher gesagt habe, ist eingeführt worden, dass die Leute in der Kita gleich viel verdienen wie das Personal in den schulischen Tagesstrukturen, also in so Hürden und so. Und das ist, glaube ich, sonst in vielen Kantonen das Problem, dass dann halt die Kita-Betreuerinnen irgendwann sagen, ich gehe lieber in eine Schule, dort nachher die Kinder betreuen. Die grösseren Kinder sind vielleicht schon ein bisschen weniger laut und die Öffnungszeiten sind noch ein bisschen besser. Und eben, man verdient dann zum Beispiel im Kanton Zürich, glaube ich, besser, wenn man dann in so eine Tagesstruktur wechselt. In Basel ist das jetzt, glaube ich, nicht mehr so.
Was natürlich umgekehrt wieder Probleme für Tagesstrukturen gibt. Aber dort bin ich jetzt in ganz, ganz gefährlichem Gewässer und dort rede ich nicht mehr weiterreden darüber. Noch eine kleine Klammerbemerkung. In Basel heisst Kitas nicht Kitas, sondern Tagis. Und das war immer recht lustig, wo meine Kinder noch im Tagi waren. Habe ich im Tagi immer gesagt, meine Kinder sind im Tagi. Und dann habe ich mit dem Tagi überhaupt nicht begriffen, wo meine Kinder jetzt eigentlich genau sind. Er hat lange über Kantone geschätzt und über die grossen Unterschiede. Was würde denn eigentlich für eine nationale Lösung sprechen?
Ja, es ergibt sich ja ein Stück weit oder, aus dem bisher Gesagten. Oder? Also, es gibt halt einen Haufen Kantone, die sich bis jetzt nicht oder nur in sehr, sehr limitiertem Rahmen engagiert hat für Kindertagesstätten. Und jetzt in der Debatte im Nationalrat in dieser Woche ist das Stichwort Lückenschliessen gefallen von einer Nationalrätin. Und ich glaube, das bringt es ein bisschen auf den Punkt. Oder? Also man will effektiv Lücken schließen, indem man jetzt eben der Föderalismus in diesem Punkt aushebelt und das Ganze wirklich auf Bundesebene zieht.
Also du sagst jetzt, man macht das, aber es gibt ja da auch noch ein föderalistisches Gremium in Bern, wo das durchaus noch könnte verhindern. Also der Ständerat ist da sehr skeptisch und ich bin also noch nicht sicher, ob die 200 Millionen vom Bund dort eine Mehrheit findet. Und es könnte durchaus sein, dass der Ständerat das dann gerade ganz abstürzen lässt, weil es gibt dort auch Vertreter von der Mitte, die skeptisch sind, während die im Nationalrat durchaus für so eine Förderung sind und die FDP ist im Nationalrat spalten gewesen und ich nehme an, dass die im Ständerat recht durchaus skeptisch wird sein. Also ich glaube, die Ausgangslage ist nicht einfach und es ist noch gar nicht sicher, ob das dann am Schluss durchkommt.
Wenn man jetzt durchdenkt, würde es dann bei der nationalen Lösung nicht automatisch dazu führen, dass man sich eher beim niedrigen Niveau orientieren?
Das weiss ich nicht, aber es ist ja so, dass heute die Gemeinden und Kantone ja zum Teil eben schon Kita-Plätze subventionieren. Und gerade in städtischen Gebieten, wo das Preisniveau höher ist, gibt es tendenziell schon mehr solche Subventionen. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man sich da auf einen tieferen Frankenbetrag einigt, der vielleicht im Jura gut funktioniert, dass dann die Stadt Zürich oder die Stadt Basel oder die Stadt Genf noch ein bisschen drauflegen oder die jeweiligen Kantone. Aber das sind jetzt reine Mutmaßungen.
Das denke ich aber auch, weil das ja dann als Standortvorteil gesehen wird, oder? Also gerade wenn man viele grosse Firmen hat, viele internationale Unternehmen will anlocken, dann gehört das ein bisschen dazu, auch wenn gewisse grosse Unternehmen selber Kitas haben, aber das ist wirklich so ein bisschen die absolute Luxusvariante. Und bei anderen ist es dann schon auch ein Argument, zieht mit dem Kanton ja oder nein, als guter Steuerzahler vielleicht auch, weil es ein Angebot gibt in einer Kita. Also ich glaube jetzt nicht, dass extrem viele Kantone dann plötzlich ihr Niveau nach unten würden anpassen. Die Frage ist einfach, zahlt man dann in gewissen Kantonen Sachen, die eigentlich sonst schon übernommen worden wären vom Kanton? Also das muss man einfach in einer Lösung gut absichern, dass nicht quasi Fehlanreize gesetzt werden, dass der Kanton sich dann einfach zurücklehnt bei Sachen, eben, die er eigentlich schon gemacht hätte. Da gibt es ein gewisses Risiko wahrscheinlich.
Wenn du das mit dem Standortvorteil ansprichst, ich finde das noch interessant, wie sich Akzente in dieser Debatte auch verschoben haben in den letzten Jahren. Es ist jetzt immer mehr, wird der Fachkräftemangel natürlich zu einem Argument, dass vielleicht mehr Frauen würden arbeiten, wenn die Kita nicht so teuer wäre. Also in meiner Wahrnehmung ist das vor einigen Jahren noch viel weniger präsent gewesen, das Argument. Und dann irgendwann haben dann die Arbeitgeber angefangen zu sagen, ja, mal, wir finden auch, man muss mehr machen in dieser Frage. Ich habe damals ein Interview gemacht mit jemandem vom Arbeitgeberverband und das ist dort also rundum mit Erstaunen aufgenommen worden, dass die das jetzt plötzlich wollen. Und inzwischen ist das aber eigentlich ziemlich Common Sense, dass der Arbeitgeberverband möchte, dass man mehr macht bei der Kita. Was weniger klar ist, ist dann eben die Frage, wer soll denn dafür zahlen? Der Arbeitgeberverband stellt sich natürlich dann eher auf den Standpunkt, dass es nicht die Arbeitgeber sind, die da müssten zahlen.
Ja, Stichwort Fachkräftemangel, oder? Also, das ist ja übrigens auch ein Kritikpunkt jetzt, wo angebracht wird an dieser Betreuungszulage, die der Nationalrat will. Die Zulage ist nämlich nicht daran gekoppelt, dass dann effektiv beide Elternteile gehen arbeiten, während das Kind in der Kita ist. Also ich habe irgendwie so ein bisschen die polemische Aussage gelesen, da kann sich die Mutter auch einen schönen Pilateskurs am Nachmittag gönnen und sie kriegt eben gleich die Betreuungszulage. Man hat es diskutiert, ob man da eine Verknüpfung herstellen will, also die Zulage nur ausrichten, wenn es effektiv dazu führt, dass dann beide Partner erwerbstätig sind. Das ist dann aber abgelehnt worden mit dem Argument, das wäre zu bürokratisch und schwierig zu kontrollieren.
Es zeigt aber jetzt die grundsätzliche Thematik der Diskussion. Am Schluss geht es ja um die Frage, wie fest soll sich der Staat in das Familienmodell von seinen Bewohnerinnen und Bewohnern einmischen, oder nicht?
Ein Stück weit ja, oder? Also, wir haben noch gerne darüber geredet, wie sind da eigentlich die politischen Konstellationen, oder? Also, die Mehrheit, die jetzt im Nationalrat dem Kita-Projekt mal vorläufig zum Sieg verholfen hat, die setzt sich zusammen aus den Parteien von ganz links bis zur Mitte, so ganz grob gesprochen. Und dagegen sind die FDP und die SVP mit allerdings doch recht unterschiedlichen Begründungen. Die SVP, die verteidigt effektiv das konservative, klassische Familienmodell. Also sie sagt, Familien, die sich traditionell organisieren, beispielsweise eben mit der Mutter, die nicht geht arbeiten, sondern sich Vollzeit um Kinder kümmert, die dürfen nicht benachteiligt werden. Die FDP argumentiert moderner, wenn man so will. Sie bekennt sich grundsätzlich zu Kitas, zu externer Kinderbetreuung, will das Ganze aber föderalistisch organisiert gesehen und mit möglichst minimalen Staatseingriff respektive Eingriff vor Bundesebene her.
Also ich habe diese Woche in einer anderen Frage einen Kommentar geschrieben, wo es auch so ein bisschen darum geht, wie es schützt sich der Staat ins Familienmodell einmischen. Und zwar ist es dort um die Steuern gegangen oder genauer um die Individualbesteuerung. Und das ist schon, sind die Fragen, die man auch ein bisschen verknüpft eigentlich anschauen kann. Und zwar ist es eigentlich so, dass der Staat ja heute mit dem Steuermodell Anreiz schafft, dass eine Person, und in den allermeisten Fällen ist es die Frau, daheim bleibt und sich um die Kinder kümmert. Weil es so ist, dass die beiden Einkommen der Ehepartner, wenn sie verheiratet sind, addiert werden und dann kommt das Paar in eine höhere Progressionsstufe. Und das bedeutet eben, dass dann oft das zweite Einkommen fast vollständig drauf geht für Steuern und für Kita. Und dann sagen sich die Paar halt, ja, gut, dann bleibt jemand daheim, was dann aber wiederum bei dieser Person und eben oft bei der Frau zu Vorsorgelücken beispielsweise führt und zu schlechteren Karrierechancen. Und in dem Sinn tut sich der Staat, vielleicht ist ihm ein bisschen zu aktiv formuliert, aber er präferiert quasi ein Familienmodell oder er setzt Anreiz für ein Familienmodell. Und das in einer Zeit, wo man irgendwie sagt, es fehlen Fachkräfte und man müsste möglichst alle Frauen im Arbeitsmarkt haben, zumal ja Frauen heute genauso gut ausgebildet sind wie Männer und so weiter. Und ja, darum ist es eigentlich so ein bisschen ein Double Standard, wenn man jetzt sagt, ja, bei den Kitas, dann tun wir traditionelle Familien benachteiligen, aber eben im Steuermodell gibt es durchaus Anreize, die zu dem Familienmodell führen.
Man kann sich auch fast keine Politik vorstellen, die nicht in irgendeiner Art und Weise Anreize setzt auf die eine oder auf die andere Seite. Also auch eine Abwesenheit von Subventionen oder von Unterstützungen, von irgendwelchen Steuergutschriften setzt ja dann auch wieder Anreize. Also ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig, um da ein Modell zu finden, das einfach alle Familienmodelle gleich behandelt, auch wenn man das sogar will.
Wenn es um Gleichbehandlung geht, wie soll man mit solchen Leuten umgehen, die beide arbeiten, aber ihre Betreuung anders organisieren, mit Grossmüttern, Grossvätern und so?
Ein Modell lebt Schweden vor. Dort gibt es seit kurzem eine Lösung, wo die Grosseltern auch Kinderbetreuungsgeld beziehen können. Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann können die Eltern einen Teil von ihrer bezahlten Elternzeit, also im Urlaub nach der Geburt, abtreten. Und die Grosseltern können dann in dieser Zeit Kinder betreuen und auch entsprechend Geld dafür beziehen. Ich glaube jetzt nicht, dass das in der Schweiz mehrheitsfähig wäre, aber das Modell gibt es.
Es ist auch diskutiert worden im Rahmen der jetzigen Vorlage, dass man die Betreuungszulagen auch ausrichten soll, wenn ein Paar beispielsweise das Kind von einer Nanny betreuen lässt, tagsüber, anstatt es in die Kita zu schicken. Das ist dann aber abgelehnt worden mit der Begründung, es würde die Vorlage nochmal verkomplizieren. Man müsste die Nannys dann auch irgendwie so in ein Regelkorsett reinbringen, Anforderungen stellen an ihre Ausbildung und so weiter. Das hat man gefunden, das wäre jetzt kompliziert. Darum ist die Zulage jetzt effektiv an anerkannte Kitas gekoppelt.
Man hat ja in früheren Diskussionen auch schon darüber geredet, ob man es eben ganz unabhängig von der Betreuungssituation sollte machen, ob auch jemand, der daheim bleibt mit dem Kind, sollte irgendeine Zulage bekommen. So Forderungen hat es schon gegeben. Und ich meine, auch das kann man machen. Dann ist es einfach, die Frage ist ein bisschen, was will man damit erreichen? Dann wäre es einfach eher so ein bisschen eine Herdprämie oder auch vielleicht etwas, wo man sich davon würde erhoffen, dass vielleicht die Geburtenrate wieder raufgeht. Das kennt man zum Teil von anderen Ländern, so Anreiz. Jetzt bei dieser Diskussion, die wir jetzt führen, geht es eher um den Fachkräftemangel, wie gesagt. Dort hilft dann so eine Prämie wenig. Aber dort muss man sich immer fragen, was ist das Ziel und wie erreicht man das?
Das Familienmodell hat sich in den letzten 50 Jahren in der Schweiz massiv geändert. Vielleicht nicht so schnell wie in den anderen Ländern rund um uns herum. Aber trotzdem, es ist, wir leben in einer anderen Schweiz, als noch unsere Eltern das gemacht haben. Was hat das Gefühl jetzt auch im Hinblick auf genau so Fragen, wie soll der Staat Kinderbetreuung unterstützen und so weiter? Was ist noch möglich? Oder in welche Richtung geht es?
Ich kann mich an ein Interview von Christoph Blocher erinnern, also das ist mindestens 20 Jahre her, aber dort hat er sinngemäß gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, Kinder haben ist Privatsache. Und das ist effektiv jahrzehntelang die vorherrschende Mentalität gewesen in der Schweiz. Wer Kinder hat, hat das auf eigene Verantwortung und organisiert sich eigenverantwortlich so, dass es dann für ihn stimmt. Und ich glaube, da sehen wir immer mehr einen Wechsel in dem Denken. Und zwar sieht man jetzt heute durchaus die Allgemeinheit in einer Mitverantwortung. Eben die Stichworte sind gefallen, Fachkräftemangel. Es ist immer wieder die Rede von der Sozialwerk, von AHV, wo ja auch irgendwie finanziert werden muss durch künftige Beitragszahlende. Das heisst also, es ist ins Wischen eigentlich je länger, desto mehr ein bisschen Common Sense, dass der Staat eben muss für gute Rahmenbedingungen sorgen in der Kinderbetreuung. Ich glaube, der Prozess ist noch nicht abgeschlossen und es wird welchen Weg weiter in diese Richtung gehen.
Ich möchte dir nicht ganz grundsätzlich widersprechen, Fabian, noch schnell, wo der Christoph Blocher das vor 20 Jahren gesagt hat, ist das sicher nicht das letzte Mal gewesen, wo das Zitat aus dem Maul gekommen ist von einem SVP oder FDP oder vielleicht sogar Mitte-Politiker. Ich schreibe ja immer mal wieder über das Thema und das Argument begegnet mir recht oft. Ich glaube aber auch, dass man insgesamt die Wertung, das habe ich ja vorher gesagt, dass sich dort ein bisschen etwas verschoben hat. Wenn du Philipp danach fragst, wie viel sich verschoben hat oder wie sich das auch in der Politik wird niederschlagen, dann glaube ich so für die ganz grossen Sprünge langen das wahrscheinlich immer noch nicht, weil ich glaube schon, das Argument auch von der Eigenverantwortung, das ist sehr tief drin in der DNA von uns als Gesellschaft, als Schweizerinnen und Schweizer. Und es gibt eben relativ wenige Leute, die jetzt gerade Kinder haben, die in dieser Phase sind, die jetzt gerade in der Kita sind. Und darum glaube ich jetzt, wenn dann über die Kita-Initiative abgestimmt wird, dann gehe ich eher nicht davon aus, dass ein grosser Teil von der Bevölkerung wird sagen, doch, das ist jetzt heute Realität und darum brauchen wir das.
Ich glaube auch nicht, wenn ich so den Vergleich zu sozialpolitischen Massnahmen, die durchaus auch in der SVP Anklang findet, wie eben die 13. AHV zum Beispiel, ist das wahrscheinlich jetzt bei den Kitas nicht so oder bei Betreuungszulagen generell. Aber was ich schon noch eine interessante Diskussion finde, ist jetzt, also abgesehen von der Fachkräfte, so die Geburtenrate und die Frage von der Migration, oder? Wenn die SVP die Migration will einschränken und die Geburtenrate in der Schweiz immer wieder zurückgeht, dann wäre eigentlich grundsätzlich dann irgendwann schon mal auch die Frage da, wie bringt man dann die Geburtenrate wieder rauf, wenn man will Migration senken. Und dort würde mich dann recht interessieren, wie dann so eine Argumentation funktionieren könnte. Also, dass Kinderbetreuung halt komplett Privatsache ist und ob es da, ich nehme jetzt nicht gerade an, dass es in den nächsten 5 Jahren eine Grundsatzwende wird geben dort bei der SVP, aber es wäre einfach interessant, weil das durchaus auch ja in anderen Ländern etwas ist, wo auch konservative Parteien unterstützen, dass man quasi irgendwie die Kinderbetreuung unterstützt und sie nicht absolut zur Privatsache erklärt. Und das fände ich eigentlich noch eine interessante Frage, wie das quasi würde gekoppelt werden, falls jetzt die 10-Millionen-Schweiz-Initiative zum Beispiel angenommen wird oder sonst eine Initiative, wo Zuwanderung stark will begrenzen und Personenfreizügigkeit mit der EU gefährdet.
Fabian, wenn der Christoph Blocher sagt, seine Kinder seien eine Privatsache, warum sind denn alle seine Kinder so fest in der Öffentlichkeit?
Vielleicht auch in der DNA.
Wunderbar. Können wir schnell einfach noch, dass wir ein bisschen Ausblick haben, jetzt geht es in den Ständerat und nachher irgendwann kommt dann die Initiative selber. Aber wenn genau, wissen wir nicht, oder?
Wenn genau die Abstimmung kommt, wissen wir noch nicht, nein, weil der Bundesrat legt ja die Abstimmungstermine immer relativ kurzfristig fest. Aber ich nehme an, dann spätestens nächstes Jahr sollte es schon mal so weit sein.
Ich würde sagen, mit dem tun wir das Kita-Thema abschließen. Jetzt sind wir ganz kurz zum Schluss. Bevor wir angefangen haben aufzunehmen, hast du, Larissa, noch ein bisschen rumgesurft, weil Fabian hat all seine Bookmarks irgendwie verloren und versucht, die wieder irgendwie zu finden. Und du bist auf den Blick gegangen und hast gesehen, eine Wahnsinnsgeschichte. Ignazio Gassis hat 2 Videokassetten geklaut. Wie bitte?
Das habe ich auch gedacht, als ich das gelesen habe. Ja, mit 27 noch dazu.
Also 27?
Also er ist definitiv aus dem Kita-Alter draussen.
Ja, und darum sagt auch die Weltwoche, die das recherchiert hat, das Ganze, dass es also nicht mehr als Jugendsünde abgetan werden kann, weil er scheinbar dort bei der Polizei angegeben hat, er sei Student, aber er hat also seinen Abschluss schon gehabt. Das habe ich jetzt alles nicht überprüft, weil, wie gesagt, wir das erst kurz vor dem Aufnehmen gesehen haben, aber es ist schon eine recht haarsträubende Geschichte.
So viele Fragen, die sich da stellen. Was war auf diesen Videokassetten gewesen? Weiss man das?
Also ich weiss es nicht.
Hat er noch einen VHS-Rekorder gehabt? Oh Gott. Wir wachsen jetzt zur Boomsendung. Wir lassen uns, glaube ich, an diesem Punkt sein. Wer die Geschichte von Ignazio Gassi noch lesen, wie gesagt, auf die Weltwoche oder im Blick. Er hat sich entschuldigt, er hat alles zahlt nachher, alles völlig in Ordnung. Danke vielmals, dass ihr heute über Kita geschwätzt seid, vor allem, und zwar der Fabian Renz und der Jacqueline Büchi in Zürich, Larissa Rhein in Bern. Ich heiße Philipp Loser. Die Sendung vom Politbüro hat Sarah Spreiter produziert. Wir hören uns in einer Woche wieder. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit. Bis dann. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.